Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Eventuell war es das mit der Zuneigung zwischen der AfD und ihrer Jugendorganisation, der Jungen Alternative. Die AfD überlegt ja, ob sie sich von der Jungen Alternative trennt. Sie hat sich heute schon distanziert und der Grund ist ganz einfach. Der Mutterpartei passt es überhaupt nicht, dass es offenbar Verbindungen gibt von der Jungen Alternative zu Rechtsextremen. Da geht man dann lieber auf Distanz. Oder ist es doch eher unwahrscheinlich?
Dass es zu einer kompletten Abspaltung kommt, halte ich für unwahrscheinlich. Man will dieses Mobilisierungspotenzial natürlich haben und nutzen, was die jungen Leute da mit sich bringen. Und vielen in der Partei gefällt das ja, was da am rechten Rand passiert.
Das ist die Einschätzung von Volker Fintermann. Das ist unser Korrespondent in Berlin. Und der wird euch heute im frischen Podcast vom Update am Montag, den 26. November, noch ein paar Hintergründe liefern zur möglichen Trennung der AfD von der Jungen Alternative. Cannabis ist auch noch ein Thema bei uns. Das kann man ganz legal kaufen, zum Beispiel in Italien oder der Schweiz. Da läuft das Geschäft damit auch sehr, sehr gut. Aber das ist eben kein Cannabis wie sonst üblich, denn in diesem ist nur sehr, sehr wenig Wirkstoff, also THC, drin. Das wird bei uns auch schon verkauft, dieses sogenannte Cannabis Light. Rechtlich ist die Sache allerdings gar nicht so klar.
Tatsächlich gibt es einige Geschäfte in Deutschland, die aktuell solche Blüten verkaufen, die sich damit aber eben in der Grauzone bewegen.
Das ist Florian Rister, der ist stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbandes. Logisch, die setzen sich für die Legalisierung von Cannabis ein. Warum das in Deutschland immer noch so eine Grauzone ist mit diesem Cannabis Light, auch dazu werdet ihr mehr erfahren. Und wir sprechen über Fachkräftemangel, 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 Fachkräftemangel. Das begleitet uns ja schon wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Das kann man so mantraartig runterbeten. Dabei muss man sagen, es gibt diesen Fachkräftemangel nicht flächendeckend, sondern das betrifft eben eher bestimmte Branchen. Welche das sind, wie die Unternehmen vielleicht auch gegensteuern, dazu erfahrt ihr mehr bei uns im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Eigentlich will sich die AfD ja etablieren, ne, als bürgerliche Partei. Da passt es natürlich schlecht, dass einige Verbände der Jungen Alternative, der Jugendorganisation der AfD, vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Denn es soll eben Verbindungen geben zu rechtsextremen Organisationen, wie zum Beispiel der Identitären Bewegung. Der AfD-Bundesverband zieht daraus jetzt die Konsequenz. Und zwar will er überlegen, der Jungen Alternativen ihren Status als Jugendorganisation abzuerkennen, um sich dann eben von ihr zu trennen. Das Ganze lassen wir uns noch mal ein bisschen einschätzen, und zwar von Volker Fintermann, das ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Volker, wie intensiv, wie tief sind denn die Verbindungen der Jungen Alternative ins rechtsextreme Milieu? Was ist bekannt darüber, was gesichert?
Ja, das Interessante ist ja, dass die Aufregung nicht nur darüber herrscht, dass jetzt drei Landesverbände vom Verfassungsschutz beobachtet werden, sondern dass viel Unruhe aus den Verbänden selbst kommt. Denn es sind ja einzelne Parteimitglieder, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Nordrhein-Westfalen oder auch in Bremen, die sich da zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, so kann das nicht weitergehen. Da ist so viel Provokation am rechten Rand, da ist so viel Kontakt zu identitären Bewegungen oder zu den Burschenschaften im eher radikalen Milieu. Das hat mit den Zielen der AfD wenig zu tun. Da haben sich ja tatsächlich mehrere zu Wort gemeldet, beispielsweise der JA-Vorsitzende Nicolai Bodagi im vergangenen Sommer. Er hat tatsächlich einen Hilferuf an die Mutterpartei gewandt, das ist der Vorsitzende von Nordrhein-Westfalen, und sprach davon Beleidigungen, die die gemäßigten Mitglieder zu ertragen hätten. Es ist natürlich auf der einen Seite so wie in allen Jugendorganisationen, die geben sich radikaler als die Altparteien. Aber die AfD hat tatsächlich das Problem, dass mit der Beobachtung durch den Verfassungsschutz sie natürlich in eine Nähe rückt, in die sie nicht rücken will. Und da gab es ja schon erste Konsequenzen. Man hat sich ja im vergangenen Oktober, also vor gut einem Monat, vom Landesverband Niedersachsen getrennt. Der wurde quasi aufgelöst, weil es auch dort rechtsradikale Bestrebungen gab. Also für die AfD bleibt das eine Gratwanderung, und so ist dann auch der Beschluss des Bundesvorstands heute zu verstehen, dass man eben viel stärker auf Distanz gehen möchte, weil man eben nichts mit der identitären Bewegung und diesen radikal rechten Kreisen letztlich zu tun haben will.
Jetzt gibt es ja noch einen Unterschied zwischen auf Distanz gehen und sich trennen. Das ist ja etwas, worüber die AfD nachdenkt. Wie wahrscheinlich ist das, dass die Mutterpartei sich tatsächlich trennen wird von der jungen Alternative?
Ja, da hast du einen wunden Punkt angesprochen und das bleibt tatsächlich die spannende Frage. Wenn ich mal zurückblicke auf den Parteitag zum Europawahlkampf, da ging es ja darum, die Listenplätze für die Europawahl zu bestellen und da fiel auf, dass überwiegend rechtsorientierte Persönlichkeiten auf diese Listenplätze gewählt wurden, also die dem sogenannten Flügel angehören, direkt oder indirekt, aber zumindest die mit ganz klar rechten Positionen Paroli geboten haben. Und so dürfte es auch in dieser Frage nachher weitergehen. Es ist feststellbar, dass der Flügel im Moment die Partei in den innerparteilichen Debatten sehr stark dominiert. Es gab ja auch beispielsweise schon den Stuttgarter Aufruf, als es um die Frage der Beobachtung durch den Verfassungsschutz ging, wo man klar gesagt hat, wir wollen uns nicht vorschreiben lassen, was wir zu sagen haben und was wir nicht zu sagen haben. Also da gibt es auch, wie gesagt, in der Partei eine große Breitseite oder eine große Unterstützung für diese radikalen Tendenzen. Und dann dürfte es tatsächlich spannend sein, wenn das im Januar auf dem Parteitag zur Sprache kommt, welche Seite sich da durchsetzen kann. Und meine Erfahrung auf den Parteitagen ist bislang immer, dass sich der Flügel hat durchsetzen können, weil der am ehesten in der Lage ist, zu mobilisieren, auch die Stimmung auf so einem Parteitag zu dominieren. Und das könnte schon darauf hinauslaufen, dass es zu den Distanzierungsbewegungen oder Bemühungen am Ende gar nicht kommt, also dass die keinen Erfolg haben werden.
Aber was treibt den AfD-Vorstand denn eigentlich an, ausgerechnet jetzt den Ton gegenüber der Jugendorganisation zu verschärfen? Gibt es dafür tatsächlich einen konkreten Grund? Ist das Zufall?
Nein, das ist kein Zufall. Das ist ja eine eigene Arbeitsgruppe, die eingesetzt wurde unter der Leitung von Roland Hartwig. Die nennt sich tatsächlich AfD-Arbeitsgruppe Verfassungsschutz. Und der hat ja auch schon einen großen Wert darauf gelegt, dass man eben in der Partei gegen Mitglieder vorgehen soll, die eben durch verfassungsfeindliche Äußerungen oder durch ihre Verhaltensweisen auffallen. Also die AfD möchte auf der einen Seite zumindest ihre bürgerliche Position viel stärker herausstellen und möchte nicht in die Nähe zu rechtsradikalen Kräften gesetzt werden, um eben politisch mehr erreichen zu können. Aber es ist eine Partei in Gründung. Und noch, und das war auf dem letzten Parteitag tatsächlich auch spürbar, gibt es da viele Strömungen in dieser Partei, wo man nicht ganz klar sagen kann, in welche Richtung das geht. Wie gesagt, auf Parteitagen habe ich immer den Eindruck, dass der rechte Flügel dann doch eher die Partei dominiert. Aber das ist noch eine Entwicklung, von der man noch nicht sagen kann, zu welchem Ende die führen wird. Ich glaube, es dürfte schwierig werden mit den Versuchen, die junge Alternative da abzuspalten. Man wird möglicherweise einzelne Köpfe, die der identitären Bewegung oder anderen rechtsradikalen Flügeln zugeordnet sind, die wird man möglicherweise rausschmeißen aus der Partei. Das hatte ja auch jemand wie Roland Hartwig schon angekündigt. Aber dass es zu einer kompletten Abspaltung kommt, halte ich für unwahrscheinlich. Denn auf der anderen Seite ist in der Partei auch ganz klar, man will dieses Mobilisierungspotenzial natürlich haben und nutzen, was die jungen Leute da mit sich bringen. Und vielen in der Partei gefällt das ja, was da am rechten Rand passiert.
Die AfD distanziert sich von der jungen Alternative der Jugendorganisation der AfD. Hintergründe dazu von unserem Berlin-Korrespondenten Volker Fintermer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ganz legal Cannabis kaufen. Das geht in Italien und in der Schweiz schon ein bisschen länger. Und das legale Cannabisgeschäft, muss man sagen, läuft seitdem richtig, richtig gut. Italienische Unternehmen und Landwirte zum Beispiel, die machen mittlerweile Millionenumsätze damit. Allerdings muss man dazu sagen, das ist kein Cannabis, wie man es so in Holland oder illegal beim Dealer auf der Straße bekommt, sondern das ist so eine Art Cannabis-Light. In Deutschland ist aber selbst dieses Cannabis, also das ist die Light-Version, rechtlich umstritten. Johannes Döbbelt aus unserem Team, du hast dich mit diesem Thema beschäftigt. Was ist denn dieses Cannabis-Light überhaupt?
Das ist Cannabis mit einem sehr geringen THC-Gehalt. THC ist ja der Stoff, der dich high macht, wenn du eben Marihuana rauchst. Und klassisches Gras aus einem holländischen Coffeeshop zum Beispiel, das hat einen THC-Anteil von 15-25%, also relativ viel. Und in diesem Light-Cannabis ist dagegen viel, viel weniger THC drin. In der Schweiz darf maximal 1% drin sein und in Italien noch ein bisschen weniger, 0,6%.
Das ist dann doch ein erheblicher Unterschied zu dem anderen Zeug. Warum sollte ich das denn rauchen, also wenn es mich nicht high macht? Ich meine, naja, ja, also man holt sich Cannabis, damit man high wird.
Naja, aber einmal vielleicht auch, weil du den typischen Cannabis-Geschmack beim Rauchen haben möchtest, auch ohne high zu werden, kann ja auch sein. Und weil auch andere Stoffe in Cannabis drin sind, die eine bestimmte Wirkung haben sollen. Also die Unternehmen und Läden, die dieses Light-Cannabis verkaufen, werben vor allem mit CBD, das steht für Cannabidiol. Und das ist eben auch in der Light-Variante mit drin.
Und was hat das für eine Wirkung, dieses Cannabidiol?
Na, ganz genau untersucht ist die Wirkung dann noch nicht, aber es soll so eine beruhigende und entspannende Wirkung haben. Und auch bei der Behandlung bestimmter Krankheiten werden Extrakte eingesetzt, wo eben auch dieses CBD-Cannabidiol enthalten ist, zum Beispiel bei multipler Sklerose oder bei Epilepsie. Und wichtig ist auch, es ist nicht schädlich für die Gesundheit. Das sagt auch nochmal ein aktueller Bericht von der WHO.
Wie ist denn die Rechtslage in Deutschland? Also dürfte ich jetzt dieses Cannabis Light rauchen?
Also auch in Deutschland darf man Cannabis hier anbauen, so als sogenannten Nutzhanf. Da werden dann zum Beispiel Textilien oder Dämmstoffe draus gemacht. Aber hier sind die Grenzen für das THC in der Pflanze noch strenger als in Italien oder in der Schweiz. Bei uns darf maximal 0,2% THC in der Pflanze sein. An den Pflanzen sind dann auch Blüten dran, die dann man dann auch theoretisch trocknen und rauchen könnte. Aber auch das Verkaufen oder Rauchen dieser Blüten mit ganz wenig THC drin ist in Deutschland erstmal rechtlich umstritten. Ich habe dazu heute mit Florian Rister gesprochen. Das ist der stellvertretende Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbandes, der sich für die Legalisierung von Cannabis einsetzt. Und der beschreibt die Rechtslage so.
Naja, man darf verkaufen an kommerzielle Nutzer, die es weiterverarbeiten zu anderen Produkten. Aber der Verkauf an Endkunden ist eigentlich vom Gesetz her nicht vorgesehen. Aber tatsächlich gibt es einige Geschäfte in Deutschland, die aktuell solche Blüten verkaufen, die sich damit aber eben in der Grauzone bewegen.
Gut, jetzt ist gerade das Wort gefallen, Grauzone, rechtliche Grauzone. Was heißt das denn genau?
Na, es gibt mittlerweile einfach viele Läden, die bestimmte Hanfprodukte verkaufen, zum Beispiel dann Cannabisöle, Extrakte oder Kosmetik. Das ist in der Regel auch vollkommen legal. Aber bei diesen getrockneten Blüten, die man eben auch rauchen kann, ist das Ganze umstritten. Ziemlich bekannt geworden ist da vor allem die Hanfbar in Braunschweig. Die hat Cannabisblüten verkauft und zwar gekennzeichnet als Hanftee. Es gab dann mehrere Razzien in dem Laden und die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt auch aktuell noch gegen die beiden Betreiber und einer der beiden saß sogar bis vor kurzem in Untersuchungshaft.
Wie begründen die Ermittler das denn, dass sie da eine Razzia gemacht haben?
Die Staatsanwaltschaft argumentiert, Cannabis dürfe eben nach dem Betäubungsmittelgesetz nicht an den Endverbraucher verkauft werden, auch wenn nur ganz wenig THC drin ist. Badia Hatefi hingegen, das ist einer der beiden Betreiber, der sagt, das ist ein Lebensmittel aus Nutzhanf und damit müsse es eben auch legal sein. Gegenüber dem NDR hat er das so formuliert.
Vielleicht mag ich aussehen wie ein Straßendealer, bin aber keiner. Wir verkaufen Hanfprodukte aller Art. Wir machen das, weil wir davon überzeugt sind, dass es erstens rechtens ist, was wir tun. Zweitens, dass es das Richtige ist, was wir tun. Drittens, dass es der gesamten Gesellschaft einen Mehrwert gibt.
Ja, bald will Badia Hatefi dann auch in Braunschweig wieder Cannabisblüten in Form von Hanftee verkaufen, die man aber eben theoretisch auch rauchen kann. Und in Köln und Berlin haben die Betreiber auch noch weitere Filialen. Da gibt es laut Badia Hatefi keine Probleme. Also da gibt es keine Ermittlungen von Polizei oder Staatsanwaltschaft. Also die Ermittler in Köln und Berlin, die legen das Gesetz offenbar anders aus als die in Braunschweig.
Der Verkauf von Cannabis mit wenig berauschendem THC boomt in Italien und in der Schweiz. Auch in Deutschland werden solche Cannabisblüten schon verkauft. Rechtlich ist das Ganze aber noch umstritten. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hatte Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist fast wie bei einem Mantra. Wobei, so ein Mantra, das soll ja eigentlich beruhigen, ne? Beim Mantra, in Deutschland fehlen Fachkräfte, in Deutschland fehlen Fachkräfte, in Deutschland fehlen Fachkräfte, da klingt das dann eher doch so leicht panisch. Mehrmals pro Woche ploppt irgendwo dieses Wort auf, Fachkräftemangel. Und die Unternehmen tun sich wirklich schwer damit. Diesen Eindruck bekommt man zumindest dadurch, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Und die Unternehmensberatung Deloitte, die hat jetzt eine Umfrage gemacht und die kommt zu dem Ergebnis, 2/3 der 180 befragten Finanzvorstände schätzen den Fachkräftemangel als hohes Risiko ein und zwar für die nächsten 12 Monate. Das habe ich mir genauer angesehen und zwar mit Sina Fröndrich aus unserer Wirtschaftsredaktion. Sina, wie konkret und massiv ist das Problem bei uns denn wirklich?
Also es fehlen Fachkräfte in einigen Bereichen, aber es gibt jetzt keinen flächendeckenden Fachkräftemangel. Man kann nicht sagen, überall werden händeringend Leute gesucht. Viele Zahlen dazu werden erfasst beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Das ist sowas wie der Think Tank der Bundesagentur für Arbeit. Mhm. Und da sehen wir zurzeit 1,2 Millionen Stellen ungefähr, die nicht besetzt sind. Also so viele Leute werden gesucht und die Kurve, die geht da seit Jahren auch tatsächlich nach oben. Aber das ist nur ein Anhaltspunkt, denn man muss da auch wissen, nicht jede freie Stelle wird auch gemeldet. Es gibt eine Dunkelziffer. Man kann also festhalten, es gibt auf jeden Fall mehr freie Stellen. Aber auch wenn das mehr werden, sagen Arbeitsmarktforscher, Mangel ist da aber eben nicht überall.
Also nicht überall, sagst du, aber dann eben ja in einzelnen Regionen und auch Jobs vielleicht. Also wo fehlen die denn dann konkret, die Arbeitskräfte?
Also eigentlich sind es Berufe, die auf der Hand liegen. Ja, wir haben gerade im Moment niedrige Zinsen, es wird viel gebaut. Es fehlen also Leute auf dem Bau. Dann, wir werden älter. Das heißt, mehr Leute werden auch gepflegt. Es braucht also mehr Altenpfleger. Außerdem sind Leute generell im Gesundheitsbereich gefragt. Bei technischen Berufen hakt es. Dazu gehören zum Beispiel Fahrzeugtechniker, aber auch Klempner. Das sind so die schwierigsten Bereiche. Und da sind Stellen zum Teil richtig lange nicht besetzt, bis zu einem halben Jahr in bestimmten Berufen. Ja, und in einigen Regionen, da ist der Mangel dann nochmal deutlich sichtbarer.
Dann lass uns doch vielleicht mal eine ganz einfache Rechnung aufstellen. Also mehr als 1 Million freie Stellen. Jetzt haben wir auf der anderen Seite aber mehr als 2 Millionen Arbeitslose. Könnte man die nicht qualifizieren?
Ja, das wäre schön. Das ist ja eben tatsächlich nicht so leicht, denn viele davon sind ja auch langzeitarbeitslos. Da geht es erstmal darum, die überhaupt wieder in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Punkt 2 ist natürlich auch, manchmal sind Stelle und Fachkraft nicht am gleichen Ort. Also ein Klempner sucht einen neuen Beschäftigten, aber er findet nur IT-Experten. Sprich, die Stellenangebote passen nicht zu den Gesuchen. Und Gewerkschafter sagen auch, die Unternehmen, die werben zu wenig um Fachkräfte. Die bieten zu wenig an, sind zu unflexibel und dann wandern Fachkräfte lieber ab ins Ausland und die sagen, da müssen die Unternehmen sich ein bisschen mehr bewegen.
Oder die Unternehmen holen eben Fachkräfte aus dem Ausland, ne, aus dem europäischen.
Das ist ja auch
möglich.
Genau.
Was ist denn mit Älteren oder mit Teilzeitkräften?
Ja, da wünschen sich auch einige, dass die mehr arbeiten. Ältere, da ist fraglich, ob das geht, ob die das auch wollen. Ja, und dann haben wir 15 Millionen Teilzeitkräfte, das sind meist Frauen. Einige Umfragen, die deuten auch darauf hin, dass von denen mehr arbeiten würden, aber eben nicht alle. Immerhin soll es jetzt ab dem nächsten Jahr das Rückkehrrecht auf Vollzeit geben, von Teilzeit auf Vollzeit. Und die IG Metall, die hat zuletzt ja nicht nur die 28-Stunden-Woche rausgehandelt, womit man weniger arbeitet, sondern auch die Möglichkeit, mehr zu arbeiten. Das heißt, da tut sich schon auch ein bisschen was.
Wir haben jetzt gehört, einen Fachkräftemangel flächendeckend, den gibt es nicht, das kann man nicht so sagen. Trotzdem wird aber eben ja geklagt. Welches Kalkül steckt denn dahinter? Weil es klingt ja schon widersprüchlich. Ne?
Ja, also wenn man jetzt als junger Mensch überlegt, was möchte ich denn eigentlich mal werden? Was könnte ich denn werden? Und der hört jetzt, in dem und dem Bereich gibt es einen Mangel. Dann könnte das natürlich eine Entscheidungshilfe sein. Dann studiert er das und er macht eine Lehre. Und am Ende, wenn das mehrere Leute sagen, dann gibt es jede Menge Arbeitskräfte. Und dann wird es eng. Übersteigt das Angebot an Arbeitskräften die Nachfrage, dann gibt es zu wenig Jobs für die Absolventen. Und die konkurrieren dann miteinander. Und aus Sicht der Unternehmen hat das natürlich was für sich. Das hat uns Karl Brenke gesagt. Der ist Arbeitsmarktforscher am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Was natürlich dafür sorgt, dass hinreichend Ingenieure da sind. Und wenn hinreichend Ingenieure da sind, dann wird da automatisch ein Druck auf die Löhne ausgeübt.
Heißt also am Ende, Unternehmer haben eine ziemlich große Bewerberzahl, weil sie die Werbetrommel durch dieses Schlagwort Fachkräftemangel gerührt haben und können sich dann eben aussuchen, wen nehme ich, und müssen eben nicht bei Löhnen entgegenkommen, sondern können da im Zweifel vielleicht auch die Löhne ein bisschen niedrig halten.
Es fehlen Fachkräfte in einigen Bereichen, das ist auf jeden Fall richtig, aber es gibt keinen flächendeckenden Fachkräftemangel. Die Infos und die Hintergründe dazu habt ihr nochmal bekommen bei uns im Update von Sina Fröndrich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn der Platz begrenzt ist, dann sind die Preise hoch für Wohnungen und Häuser, aber auch auf Friedhöfen. In mehreren Millionenstädten in China gibt es gerade genau dieses Problem. Es sterben mehr Menschen, als langfristig Platz da ist, um sie eben zu beerdigen. Johannes Döbbelt, unser Reporter, hat sich das nochmal angesehen. Was heißt das denn? Also wie eng ist es denn? Wie wenig Platz gibt es?
Also noch ist noch Platz auf den Friedhöfen in den Großstädten in China, aber er wird langsam knapp. Also in den Millionenmetropolen wie Peking, in Shanghai oder Shenzhen oder in Hongkong, da leben eben natürlich besonders viele Menschen und natürlich gibt es dann da auch besonders viele Todesfälle. Aber der Platz ist eben begrenzt in diesen Städten und deshalb wird es da auf den Friedhöfen eben langsam eng. Das sagt auch Wang Chengfa, der arbeitet für ein Bestattungsunternehmen in Peking.
In Peking gibt es insgesamt 43 offizielle Friedhöfe. Wenn die Regierung den Platz für Gräber nicht weiter beschränkt, reicht das für die Pekinger vielleicht nur noch für etwa 2 Jahre.
Andere Experten sagen, 6 Jahre ist vielleicht auch noch drin, ne, bis dann alles voll ist auf den Friedhöfen in Peking. Danach müsste man nach aktuellem Stand dann die Toten auf den Friedhöfen in der Provinz drumherum beerdigen. Das Problem ist aber, dass es ziemlich weit weg, weil die Städte ja schon so riesig sind. Das heißt, es kann schon mal sein, dass du dann vielleicht 2 oder 3 Stunden hinpendeln musst zu dem Friedhof, wenn du zum Beispiel dann da ein Grab von einem Angehörigen besuchen willst.
Okay, und weil eben jetzt dieser Platzmangel da ist, weil sich das schon abzeichnet, bedeutet das auch, dass jetzt die Preise teurer werden, höher werden.
Ja, also laut dem Chef eines der größten Beerdigungsunternehmens in Peking kostet ein Grab in großen Städten wie eben Peking oder auch Shanghai mehr als 100.000 Yuan. Das sind umgerechnet fast 13.000 Euro.
Nur das Grab?
Nur das Grab, genau. Wahnsinn. Und das ist auf den Quadratmeter gerechnet sogar mehr als eine durchschnittliche Immobilie in Peking, die ja auch schon sehr teuer geworden sind in den letzten Jahren. Eine Besucherin auf einem Pekinger Friedhof, die sagt dazu Folgendes.
Wenn wir noch genug Land hätten, wären die Preise nicht so hoch. In China sagt man jetzt, dass die Toten mit den Lebenden um Land kämpfen.
Ja, guter Vergleich. Unternimmt denn die Politik irgendwas gegen dieses Problem?
Ja, also es gibt einen neuen Gesetzentwurf, der sagt, dass Urnengräber nur noch einen halben Quadratmeter groß sein dürfen, um dann eben Platz zu sparen. Und die chinesische Regierung versucht schon seit langem zu werben für Feuer- oder Seebestattungen, weil man dadurch dann eben ja Platz spart auf den Friedhöfen. Aber das ist ganz ähnlich wie bei uns. Hier will ja auch nicht jeder sich einäschern lassen, sondern lieber klassisch beerdigt werden. Und so ist es auch bei vielen Chinesen, die im Moment dann noch nicht so richtig mitmachen.
Auf den Friedhöfen in den chinesischen Millionenmetropolen wird der Platz für neue Gräber knapp. Der Johannes hat euch noch ein paar Infos dazu gegeben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und jetzt müssen wir mal über Geld reden. Die Internationale Arbeitsorganisation hat nämlich ihren Global Wage Report veröffentlicht und der belegt, wir alle müssten eigentlich mehr verdienen. Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion ist mal ein bisschen tiefer in dieses Thema eingestiegen. Kerstin, sind die Löhne also überall gesunken?
Nee, im Gegenteil, sie sind sogar überall auf der ganzen Welt gestiegen, wie immer, aber nicht so viel wie sonst, nämlich weltweit nur um 1,8%. So wenig war es seit 10 Jahren, also seit der Finanzkrise nicht mehr. Von 2015 auf 2016 waren die durchschnittlichen monatlichen Reallöhne noch um 2,4% gestiegen. Für Europa sprechen die Experten der Internationalen Arbeitsorganisation sogar von einem sogenannten Nullwachstum. Also das heißt, hier bei uns hat sich im Vergleich zum Jahr davor gehaltsmäßig gar nichts verändert. Am besten lief es noch für die Menschen in Asien und der Pazifikregion. Da stiegen die Gehälter fast doppelt so stark wie bei uns.
Wie kommt die Internationale Arbeitsorganisation denn jetzt zu diesen Ergebnissen?
Also die Internationale Arbeitsorganisation ist eine Sonderorganisation der UNO. Die besteht aus Vertretern von Regierungen, aus Menschen, die arbeiten und aus Arbeitgebern. Und die schauen sich jedes Jahr an, wie es in 136 Ländern mit den Gehältern aussieht. Und dafür nehmen sie die sogenannten Reallöhne. Das heißt, das sind die durchschnittlichen monatlichen Bruttogehälter, also vor Abzug von Steuern. Mhm. Aber dabei wird die Inflation auch schon rausgerechnet, weil man mit diesem Reallohn dann besser sagen kann, was man mit dem Gehalt tatsächlich kaufen kann.
Und woran liegt das jetzt, dass die Gehälter im Vergleich nur so wenig zugelegt haben?
Ja, in dem Bericht steht, dass insgesamt weniger produziert wird und der globale Wettbewerb schärfer geworden ist. Und außerdem hätten Arbeitnehmer nicht mehr so eine gute Verhandlungsposition bei Gehalts- und Tarifverhandlungen. Und für Firmen seien die Zukunftsaussichten oft nicht ganz klar. Das hängt aber alles zusammen, ne? Denn der Direktor der Internationalen Arbeitsorganisation, der sagt auch, wenn die Leute weniger verdienen, dann kaufen sie natürlich auch weniger. Und das wirkt sich dann wiederum auf die Wirtschaft aus. Und deshalb glaubt er auch, dass dieser Trend, dass die Gehälter kaum mehr werden, auch dieses Jahr anhalten wird.
Und was ist mit dem Gender Pay Gap?
Ja, das ist noch da, klar. Das ist in dem Bericht auch ein Schwerpunktthema. Weltweit liegt das Gehalt von Frauen demnach etwa 20% unter dem von Männern. Aber es gibt dabei einen wesentlichen Unterschied zwischen Ländern mit generell hohem Einkommen und Ländern mit mittleren bis niedrigen Einkommen. Wo die Gehälter hoch sind, ist das Gender Pay Gap am oberen Ende der Lohnskala am krassesten, also bei den Gutverdienern. Und wo alle weniger verdienen, ist es am unteren Ende am krassesten.
Warum gibt es das überhaupt?
Ja, gute Frage.
In dem Bericht steht dazu, dass so traditionelle Erklärungen wie Männer sind besser ausgebildet als Frauen oder sowas nicht ziehen, weil es meistens sogar umgekehrt so ist, dass in vielen Ländern Frauen besser ausgebildet sind als Männer. Aber in Berufen, in denen viele Frauen arbeiten, da wird meistens weniger gezahlt. Und Frauen haben oft Nachteile, wenn sie Kinder bekommen, weil sie eben eine Pause machen müssen, flexiblere Arbeitszeiten brauchen, häufig in Teilzeit arbeiten möchten und dann auch nicht mehr unbedingt für Beförderungen in Frage kommen. Also da hat der Bericht auch ein Lohngefälle festgestellt zwischen Frauen, die Mutter sind, und Frauen, die keine Kinder haben.
Die Internationale Arbeitsorganisation der UNO hat ihren jährlichen Global Wage Report veröffentlicht und darin steht eben, die Gehälter sind gestiegen, aber so wenig wie seit 10 Jahren nicht mehr. Hintergründe dazu von Kerstin Ruskowski.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Strafzettel. Hey, Strafzettel, wirklich, das ist so rausgeschmissenes Geld, total unnötig. Aber es kommt eben immer mal wieder vor. Aktuellste Begegnung von mir mit einem Strafzettel ist schön in meinem Briefkasten geflattert, kam aus Frankreich, bin ich irgendwie 5 km/h zu schnell gefahren, rubbel die Katz, fast 50 Euro Latzen. Alter, ey, ganz schön unverschämt. Es geht aber noch teurer. Und zwar hat diese Erfahrung der spanische Profifußballer Gerard Piqué gemacht. Johannes Doppelt weiß natürlich mehr über diesen brisanten Fall. Johannes, wie hoch war denn der Strafzettel? Was muss er zahlen?
48.000 Euro. War aber streng genommen nicht nur ein einfacher Strafzettel vom Falschparken oder vom Blitzen oder so, sondern er ist Auto gefahren in Barcelona, wo er ja auch spielt, und zwar ohne einen gültigen Führerschein zu haben. Genau dabei wurde er eben dann erwischt, als er in eine Verkehrskontrolle geraten ist.
Okay, jetzt kann man natürlich sagen, das ist einfach ein bisschen dusselig und dämlich. Wenn man ein Auto fährt, sollte man einfach einen Führerschein dabei haben. Aber ich meine, also dafür zahlt man doch jetzt auch in Spanien normalerweise keine 48.000 Euro.
Nee, natürlich nicht. Aber das Problem bei Piqué war, dass das nicht sein erster Verstoß gegen die Verkehrsregeln war. In Spanien gibt es nämlich so eine Art Punktesystem beim Führerschein. Also nicht so wie mit Strafpunkten wie bei uns in Flensburg, sondern mit Guthabenpunkten, finde ich ganz interessant. Das heißt, das geht so, du hast eine bestimmte Anzahl an Guthabenpunkten auf deinem Führerschein drauf. In der Regel sind das 12 Punkte, die du am Anfang hast. Und wenn du jetzt irgendwas machst, also einen Verkehrsverstoß, wie Blitzen, zu schnell fahren oder
dann
so.
Dann wird runtergerechnet.
Genau, bekommst du Punkte abgezogen. Und wenn alle weg sind, dann ist der Führerschein zumindest für eine Zeit auch erstmal weg. Und bei Piqué war es jetzt eben so, dass die Polizisten bei der Verkehrskontrolle gemerkt haben, Moment, der hat ja einfach schon sämtliche Guthabenpunkte von seinem Führerschein aufgebraucht. Und fährt aber trotzdem noch Auto. Und deshalb hat ein Gericht in Barcelona jetzt eben eine Geldstrafe gegen ihn verhängt. Dabei wird dann natürlich auch noch so das Einkommen berücksichtigt. Und da kamen dann eben die 48.000 Euro bei raus. Aber er spielt ja, wie gesagt, beim FC Barcelona. Die Zahlen ist nicht so schlecht. Dürfte also zu verschmerzen sein für ihn, denke ich mal.
Wollte gerade ich sagen. Also jetzt mal 48.000 Euro. Es tut dem doch nicht weh, nee, oder? Nee. Nicht ernsthaft.
Aber er darf ja nicht mehr fahren jetzt erstmal.
Wann hat er das wieder drin nachts? Das war das Update für heute. Wir hören uns gerne morgen wieder. Alte Zeit, 18 Uhr. Johannes und ich sind am Start. Wünschen euch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss. Sonja Meschkat ist mein Name. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.